Ich lese aus dem 2. Könige 6. Es geht um den Elisa, der Prophet, wo einen Feldzug der Syrier zum Scheitern bringt. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Das wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle, diesen Mann zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht noch ein größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde.
Danke vielmals, Susi. Wir werden das in dieser Serie immer so machen, dass wir immer am Anfang so ganz klassisch, schon fast ein bisschen katholisch, oder? So eine Textlesung machen, wo wir irgend so ein Thema eintauchen können. Mich hat die Geschichte erinnert an eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich noch jung war. Vielleicht etwa 14, ich war in der Kante in einem Klassenlager. Und eines Abends, als wir sind schlafen, haben so einige meiner Schulkollegen haben Gläserrücken gemacht. Ich weiß nicht, ob du Gläserrücken kennst, das ist etwas sehr Okkultes. Man stellt dann so Fragen und das Glas verschiebt sich irgendwie, ohne dass man es physikalisch berührt. Und am nächsten Morgen, beim Morgen, sind meine Schulkollegen zu mir gekommen und haben gesagt, hey Joel, etwas mega Komisches ist passiert. Da habe ich gesagt, was ist denn passiert? Und dann haben sie gesagt, wir haben über viele von unseren Schulkollegen haben wir Fragen gestellt. Und dann hat sich das Glas bewegt und als wir zu dir gekommen sind, ist einfach nichts passiert. Es war komisch, wir können das nicht einordnen, es hat sich einfach nichts bewegt und wir wissen nicht warum. Und das war so eines der ersten Male, als ich gemerkt habe, hey, es gibt eine natürliche Welt und es gibt auch eine übernatürliche Welt. Es gibt eine Welt, die wir sehen, die du und ich sehen, da ist die Bühne, da sind die Leute, da sind die Sitze. Und es gibt auch eine übernatürliche Welt und in dieser übernatürlichen Welt, das spielt eben auch, das ist genauso eine Realität, die wir auch kennen. Und wir können vielleicht die Verse noch mal einblenden. Der erste Teil, den wir hatten, aus dem 2. Könige 6, 15 bis 17. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus traut, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete der Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Also da ist der Elisa oder da ist Zürer, ein Volk, das die Israeliten bedroht. Und wenn es gehört in der Geschichte, immer wieder, wenn sie irgendwo lagern, zeigt Gott dem Propheten Elisa schon wo. Und irgendwann sagen sie, das Problem ist eigentlich der Elisa und ziehen mit einer ganzen Armee auf den Elisa los. Und der Diener wacht auf, schaut raus und sieht wie eine ganze Kriegsarmee. der Elisa bedroht und er bekommt Angst über. Und das Coole dieser Geschichte ist, wenn wir merken, der Elisa bleibt total ruhig. Er sagt, hey, kein Stress. Gott ist auf unserer Seite und er betet, öffnet die Augen und plötzlich sieht er, was für eine gewaltige Armee von Streitwagen und von feurigen Ross sie beschützt. Ich möchte hier etwas aufzeichnen. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir, es gibt so zwei Realitäten. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine sichtbare Welt. Also in dieser Welt, da leben wir, wie ich vorhin gesagt habe. Auf der anderen Seite haben wir auch eine unsichtbare Welt. Unsichtbar. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Und wir leben hier in dieser Schnittwange. Wir leben in der sichtbaren Welt, das ist klar. Aber wir sind auch in Interaktion mit dieser unsichtbaren Welt. Ich war letztes Mal am See und dann komme ich, sitze ich so auf einem Bank, wie man es so macht, und dann komme ich mit einem Mann ins Gespräch. Ich weiss gar nicht, wie das angefangen hat, aber plötzlich sind wir irgendwie am Reden. Und dann erzählt mir der Mann, dass er wirklich ein schwieriges Leben hat. Mehrere Selbstmordversuche, schon viel Klinikaufenthalt. Und ich habe dann versucht, ein bisschen tiefer zu gehen und zu fragen, was ist denn sein Problem? Und was er mir gesagt hat, es gibt manchmal so Momente, da kommt etwas wie über mich von außen. Etwas, wo ich gar nicht bin und nimmt mich wie ein. Und dann verlässt es mich wieder. Und ich habe gemerkt, was er eigentlich beschreibt, ist so eine dämonische Realität. Er ist ein herzensfeiner Mensch, aber er merkt, da ist irgendein Zugang in seinem Leben zu dieser unsichtbaren Welt. Und das ist ja das, was meine Klassenkollegen gemerkt haben, wo sie das Gläserrücken gemacht haben, wo sie gemerkt haben, da gibt es irgendeine Verbindung zwischen der sichtbaren Welt, zwischen dem Glas und dem Tisch und dieser unsichtbaren Welt, wo das Glas irgendwie in Bewegung bringt. Die Frage ist, wie leben wir in dieser Sichtmenge, in dieser Schnittmenge zwischen dieser sichtbaren und dieser unsichtbaren Welt? Es gibt eine Hierarchie. Die Bibel beschreibt uns eine klare Hierarchie. In der obersten Teil der Hierarchie ist Jesus. Oder wir könnten sagen, der Vater, der dreieinige Gott. Sagen wir jetzt mal Jesus, oder? Und dann sagt die Bibel, es gibt auch den Satan und der ist Jesus unterordnet. Aber er hat gleich Autorität. Dann gibt es Geister. Dann kommt der Mensch. Und wenn man es jetzt so ganz präzise nehmen will, könnte man sagen, dann kommen noch Tiere, oder? Weil ja Gott gesagt hat, wir sollen über die Natur herrschen. Das ist der Zustand von einem Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, wenn er sich taufen lassen hat, wenn er das bestätigt hat von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er ein Nachfolger von Jesus ist, dann rutscht er in dieser Hierarchie auf. Natürlich nicht über Jesus. Jesus bleibt der Herr. Aber er bekommt Macht in dieser unsichtbaren Welt, dass eben der Satan und seine Geister nicht mehr über ihn herrschen, sondern dass er darf herrschen über die Element von der unsichtbaren Welt. Ich möchte das vorlesen haben von einem Bibelvers in Lukas Kapitel 10. Es heisst, dass Jesus die Jünger aussendet in zwei Gruppen und da heisst, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also Jesus sendet seine Jünger aus, 70 Jünger, in zwei Gruppen und die kommen zurück und sie sind voll geflasht. Vielleicht kennst du das auch, oder? Du kommst irgendwie von einer Konferenz zurück oder viele Frauen waren gerade in der Ladies Lounge Und du kommst zurück, du bist mega geflasht. Und ich kenne das auch, wenn du Leute von Jesus erzählst und nachher bist du so richtig ermutigt. Und sie kommen und sagen, hey Jesus, stell dir vor, sogar Dämonen sind uns untertan. Und Jesus sagt, ihr habt recht. Ich habe gesehen, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Also auf gut Deutsch, ihr habt etwas begriffen, ihr seid in der Hierarchie aufgerutscht. Ihr habt Autorität bekommen in dieser unsichtbaren Welt. Ihr seid kein Spielball mehr von diesen Mächten und Gewalt. Ihr seid auch kein Spielball mehr von euren Gefühlen, von euren Emotionen, von euren Umständen. Ihr dürft lernen, in Unterordnung von Jesus über diesen Bereich zu herrschen. Und dann sagt aber Jesus, über das müsst ihr euch nicht freuen, das ist einfach die Realität. Freuen sollt ihr euch, dass eure Namen im Buch vom Leben eingeschrieben sind. Das ist das Zentrale und das Wichtige. Wir kommen später noch darauf zurück. Wenn wir mit Menschen seelsorgliche Prozesse gehen, wenn wir Leben in Freiheit Wochenende machen, wenn wir Get Free Weekends machen, also die Tage, wo wir Taufe vorbereiten, dann schauen wir mit den Leuten die Themen immer wieder an. Und wenn wir merken, da gibt es Bereiche in ihrem Leben, wo sie kämpfen, dann fragen wir uns, liegt das in der sichtbaren Welt? Das kann natürlich sein, oder? Es gibt ganz viele ganz natürliche Sachen, die wir immer wieder anpacken müssen. Wenn du vielleicht merkst, du hast immer Bauchweh, es ist dir immer schlecht, dann solltest du vielleicht aufhören, so viel Zucker zu essen. Da kann man schon den Dämon von der Zuckerei austreiben. Aber der Punkt liegt ja dann bei dir, oder? Oder vielleicht solltest du anfangen zu joggen oder was auch immer. Aber es gibt immer wieder auch Bindungen, die wir feststellen. Zum Teil gehen die über Generationen weiter. Zum Teil sind es Sachen, wo wir einfach merken, es hat irgendwo einen Einflussbereich in ihrem Leben, wo sie wie eine Tür geöffnet hat. Und wo wir die Tür wieder schliessen im Glauben. Zum Teil merken wir, es ist vielleicht eine Unversöhnung. Unversöhnung ist eines der stärksten, vielleicht das stärkste Element, das eben etwas öffnet. Für eine unsichtbare Welt, für eine negative Ausprägung von der unsichtbaren Welt. Und wenn wir vergeben können, wenn wir versöhnt sein können, dann merken wir, wie sich die Tür wieder schließt. Das ist etwas, was wir immer wieder merken in unseren Weekends. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir leben in dieser Realität. Wir haben eine sichtbare Welt, wir haben eine unsichtbare Welt, wir haben eine Schnittmenge. Und in dieser Schnittmenge bist du und ich. Wie gehen wir mit dem um? Man kann natürlich auf verschiedene Arten darauf reagieren. Man kann so ein nüchternes Denken entwickeln, das alles nur natürlich reduziert. Man kann aber auch total abfreaken und abspacen, wo alles nur übernatürlich interpretiert. Aber Jesus sagt zum Nikodemus, Johannes Kapitel 3, das Natürliche ist natürlich und das Übernatürliche ist übernatürlich. Also wir müssen lernen, das Natürliche natürlich beurteilen und das Übernatürliche übernatürlich beurteilen. Und der Paulus gibt uns eine konkrete Anleitung. Wie können wir in dieser Schnittmenge zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt leben? Und diese Anleitung, die möchte ich mit euch durchgehen, die steht im Epheser Kapitel 6. Und wenn wir dann eintauchen, dann werden wir merken, es ist nicht mega komplex. Es braucht nicht ein Seminar über sogenannte geistliche Kampfführung. Es braucht auch nicht die wahnsinnig ausgeklügelten Strategien und genau die richtigen Worte, die ich aussprechen muss, zur richtigen Zeit. Sondern es braucht einfach einen Mann, der Jesus hingeht und versucht, in diesem Kampffeld zu bestehen. Wir gehen mal rein in Epheser Kapitel 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ich musste eine relativ alte Übersetzung nehmen, weil ich gemerkt habe, alle modernen Übersetzungen, das hoffentlich vor allem in der neuen Genfer Übersetzung, schlagen immer ein paar wichtige Punkte weg. Darum habe ich, oder das kommen wir nicht so klar raus, darum gehen wir heute in ein relativ altes Deutsch zurück, gehen zurück in Elberfelder Übersetzung. Und das Erste, was der Paulus sagt, er sagt, werdet stark. Also in dieser Schnittmenge, die wir lesen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, braucht es Menschen, die stark sind. Und in der Macht von seiner Stärke, das bedeutet nicht aus dir heraus, sondern wir gehen rein und übernehmen die Macht von Gott. Seine Stärke wird ein Teil von uns. Und so können wir stark werden. Und dann sagt er, ziehen die ganze Waffenrüstung von Gott an, damit ihr gegen die Listen vom Teufel könnt bestehen. Waffenrüstung, das ist das griechische Wort Panfolia. Und das bedeutet eigentlich die volle Bewaffnung von einem römischen Soldat. Kannst du da mal das Bild einblenden, das wir haben? Das werden wir heute ein paar Mal sehen, dass du das begreifst. Also der Paulus macht da immer eine Analogie zu einem römischen Soldat. Das ist logisch, weil zu dieser Zeit, wo der Paulus gelebt hat, hat er natürlich Bilder genommen, die man in dieser damaligen Zeit verstanden hat. Heute versteht man das Bild weniger. Wir ziehen ja nicht irgendwie durch Luzern durch, wenn wir am Abend eins gehen ziehen und merken, da ist ein römischer Soldat, da ist ein römischer Soldat, dort ist ein römischer Soldat, passiert heute weniger. Für die Juden war das natürlich die Realität. Darum konnte Paulus die Analogie wählen zum römischen Soldat. Wir müssen heute ein paar Sachen miteinander anschauen, dass wir das begreifen. Ich habe ja, wie so viele Männer hier drin, Militärdienst gemacht. Und ich bin ja immer sehr vorsichtig, Militärgeschichten zu erzählen, weil ich weiss, 50% der Frauen oder 50% der Leute sind Frauen. Und ich denke, ja, jetzt kommen die Männer und blöffen mit ihren Militärgeschichten. Oder? Aber mir ist etwas in den Sinn gekommen, als ich das vorbereitet habe. Ich war in der RS, Rekrutenschule, 15 Wochen, und ich habe ein Sturmgewehr bekommen und ich habe mit diesem Sturmgewehr geschossen. Das ist normal, für das kommst du als Sturmgewehr rüber. Wir hatten so Zielscheibe und zielt auf die Scheibe. Ich habe meistens nicht so gut zielt, ab und zu auch aus Versehen auf die Zielscheibe von dem nebendran. Kein Problem. Habe es jetzt auch nicht so wahnsinnig ernst genommen, aber ich hatte das Gewehr. Und was auch so ist, ich bin ja Nachrichtensoldat, das ist nicht unbedingt die Eliteeinheit. Und vom ersten Moment, wo du einrückst, weiss man, sie werden am Schluss einige Leute nehmen, die weitermachen müssen. Also eine zweite Runde, nochmal 18 Wochen unter Offiziersschule. So war es früher, heute ist das System anders. Und ich bin natürlich auch nicht hergekommen, wie die meisten haben gesagt, ich mache jetzt in 15 Wochen RS, aber weitermachen will ich nicht. Viele Leute geben sich dann sehr destruktiv. Ich habe gemerkt, ich kann von meinem Wesen her nicht destruktiv sein. Es gibt vielleicht Leute, die können es, aber ich könnte nie 15 Wochen einfach nur auf keinen Bock und negativ sein, das geht nicht. Also habe ich halt gleich mitgemacht, bin positiv gewesen, habe jemanden einen Spruch gemacht, hat die Leute etwas ermutigt. Und dann, so in der letzten Woche, ist das Gespräch gekommen, nicht überraschend, mit einem Major, und der gesagt, Sutter, Sie sind gut für die Truppenstimmung. So eine wie Sie brauchen wir. Sie dürfen noch mal kommen in die Unteroffizierschule. Ich dachte, wow! Ein Lebenstraum hat sich erfüllt. Oder? Nein, ich bin dann dort und habe ihm gesagt, ja, das denken Sie, ich will jetzt aber nicht unbedingt. Und er hat gesagt, ja, das ist mir gleich, Sie mühen. Oder? Dann habe ich gesagt, ich würde gerne einen Deal machen. Ich komme, aber ich möchte gerne waffenlosen Dienst machen. Weil der Punkt ist für mich einfach mit meinem Empfinden, wenn ich selber die Waffe in der Hand habe, dann kann ich selber entscheiden, ob ich schiesse. Aber wenn ich andere ausbilde, fühle ich mich einfach mitverantwortlich für die Leute, die nachher schiessen. Und wenn irgendetwas passiert, dann habe ich einfach kein gutes Gefühl dabei. Und dann haben sie den Deal gemacht. Ich habe dann noch ein Gespräch gehabt und schlussendlich gesagt, gut, sie machen weiter, aber von jetzt an waffenlosen Dienst. Das hat mir auch gewisse Vorteile gebracht. Zum Beispiel dann habe ich gespürt in der WKs, wenn wir sind geschiessen, hat die Leute noch gesagt, das machen wir mit dem Sutter. Ja, bleib doch in der Kaserne, kannst du lernen für die Studium, die können wir ja nicht brauchen, oder? Dann okay. Genau. Kann man jetzt überdenken, was man will. Aber, und darum erzähle ich die Geschichte. Ich glaube, wir Christen, wir machen manchmal auch waffenlosen Dienst. Es heisst in dem Vers, in Epheser Kapitel 6, der, den wir hatten, zieht die ganze Waffenrüstung an. Und teilweise begreifen wir nicht, was es bedeutet. Wir sind nicht fähig, uns zu wehren. Wir bleiben ein Spielball von diesen Gewalten, obwohl wir eigentlich in der Autorität schon lange höher werden. Wir machen einen waffenlosen Dienst. Und heute möchte ich mit euch anschauen, welche Waffen gibt es denn und wie können wir sie ergreifen. Im Vers 12 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Der Paulus schreibt, hey, du bist vielleicht im Geschäft. Du hast eine Krise, du hast eine Schwierigkeit in der Familie und so weiter. Aber Paulus sagt, der Kampf, der wirkliche Kampf, geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eben das, was dahinter steht. Gegen den Teil von dieser unsichtbaren Welt. Und wir müssen lernen, dort zu bestehen. Und dann heisst es im Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Zum Beispiel gerade der letzte Teil, stehen bleiben könnt, das kommt nicht raus in der modernen Übersetzung, aber es ist entscheidend, das ist ein Bild. Wenn du einen Kriegsfilm schaust, dann gibt es doch immer die Helden, oder, die am Schluss noch stehen. Überall Leichen, Tote, Verletzte, aber der Held, der Mel Gibson, wir waren Helden, der steht noch, oder? Kennst du das? Oder der Braveheart, oder der William Wallace, alle sind tot rundherum, aber er steht noch, oder? Und das ist das Bild, das da gebraucht wird. Er sagt, hey, wir werden stehen. Wenn wir die Waffen von Gott ergreifen, dann werden wir stehen. Wir werden zuerst widerstehen, aber am Schluss werden wir stehen. Und jetzt werde ich euch das Bild nochmal zeigen und wir gehen dann rein in die Waffe. Und wahrscheinlich stellst du dir etwas komplett anderes vor, wenn man von Waffenrüstung redet. Du stellst dir nämlich Angriffswaffen vor. Du denkst vielleicht an ein Schwert, du denkst an einen Wurfspieß, du denkst an so einen Morgenstern, du denkst an eine Lanze. Der Paulus redet von 6 Waffen, aber nur eine ist eine Angriffswaffe, nämlich das Schwert. Er redet vom Gürtel, er redet vom Brustpanzer, er redet von den Schuhen, er redet vom Helm, vom Schild und vom Schwert. Und wir gehen mal rein in den ersten Vers. Es heißt deshalb, ergreift die ganzen Waffenrüstung. Oh, das haben wir gehabt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die ersten 2 Waffen, die der Paulus da bringt, ist der Gürtel und der Brustpanzer. Der Gürtel, sagt er, ist der Gürtel der Wahrheit. Was bedeutet das? Er sagt, wenn wir diesen Angriff vom Feind widerstehen, wenn wir siegreich leben in dieser Schnittmenge zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, dann müssen wir in der Wahrheit leben. Wir müssen begreifen, was ist Gottes Wahrheit für unser Leben. Darum lesen wir die Bibel, darum kommen wir zusammen für Predigten, darum lesest du vielleicht ab und zu ein christliches Buch, gehst in eine Small Group, um zusammen austauschen, damit du immer mehr eintauchst in die Wahrheit. Die Wahrheit bedeutet aber auch, dass ich selber transparent bin. Dass ich auch parat bei den anderen Einblick geben in mein Leben und sagen, hey, da habe ich versagt, da habe ich eine Gefahr, da falle ich immer wieder, da sündige ich immer wieder. Das bedeutet Wahrheit. Wir haben am Mittwoch ein Leitungsteam im ISF-Zug. Ich leite das ISF Luzern und das ISF-Zug. Wir hatten das Leitungsteam. Und es gibt auf dem ISF-Movement her so einen sogenannten Health-Check, so einen Gesundheitscheck, wo man einmal im Jahr anschaut über Kilo. Da kommen ganz viele Fragen und dann musst du Noten geben von 1 bis 10. Und musst dich einschätzen, also nicht etwas, was wir abgeben, by the way, das ist mehr etwas, um uns selber irgendwie einfach überprüfen. Und also, wie läuft die Evangelisation und die Jüngerschaft und Zeug und Sachen. Und dann tust du immer wieder dich einordnen, oder? Und wir hatten einen im Leitung, den Dave Odermatt, weil wir anderen haben immer so gesagt, ja, ist wahrscheinlich etwas 5 oder 6 von 1 bis 10. Und dann hat immer gesagt, sind wir jetzt gut oder sind wir schlecht? Ja, wir sind nicht so gut. Dann haben wir es 2. Wir sind gut, wieso geben wir uns dann ein 8, dann geben wir uns ein 10. Und was mir gefallen hat, im Approach, ist so der Punkt, hey, lass uns doch ehrlich und transparent sein. Ein 5, ein 6 bedeutet so, wir murksen uns ein bisschen durch. Aber wenn wir doch wissen, wir sind noch immer schlecht, dann sind wir schlecht. Dann gibt es ein 1 oder ein 2, fertig, Schluss. Und das ist eben auch ein Teil von dieser Wahrheit. Echt sein, transparent sein, den anderen Einblick geben, unser Leben zu unseren Stärken zu stehen, aber auch zu unseren Schwächen zu stehen. Und dann der zweite Teil, den wir gelesen in dem Vers, ist bekleidet mit dem Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, der schützt unser Herz. Und unser Herz zu schützen, ist match entscheidend, wenn wir in dieser Schnittmenge zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt siegreich sein wollen. Alles läuft ja irgendwo über unser Herz. Und schon der Salomo sagt, mehr als auf alles andere, acht auf dein Herz. Ein Brustpanzer hat so wie 2 Eigenschaften gebraucht. Er musste leicht sein, und er musste gleichzeitig auch fest sein. Also ein Brustpanzer, der mega schwer ist, der bringt dir dann auch nichts mehr, wenn du dich kaum mehr bewegen kannst. Aber wenn er mega leicht ist und dafür jeder Pfeil, der auf dich geschossen wird, kommt durch, das bringt auch nichts. Also er musste leicht sein und gleichzeitig eben auch eine gewisse Festigkeit haben. Also Leichtigkeit und Festigkeit, das sind so die Hauptkriterien von einem guten Brustpanzer. Und wir merken immer wieder, wenn sie viel fliegen, wenn wir merken, wir haben irgendwo versagt in unserem Leben, dann merken wir, das kann uns so fertig machen. Anklage ist das Hauptinstrument vom Satan. Er greift uns an und dann fangen wir uns an zu trüllen, unseren Fehlern und unseren Versagen. Und darum brauchen wir den Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Ich habe für mich so ein Ritual. Wenn ich irgendwo merke, ich habe wieder versagt, dann komme ich hier ins Büro oder mache es zu Hause und dann lese ich für mich den Psalm 51. Der Psalm 51 ist der Psalm, den David vorgelesen hat, wo er Ehebruch begangen mit der Bathseba und vor allem, und das war ja noch die grösste Sünde, den Mann von der Bathseba umgebracht hat, Uriah. Und ihm werden die Augen geöffnet durch den Propheten Nathan und dann schreibt er den Psalm 51. Und er schreibt dort Sachen wie: Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt, und so weiter und so weiter und so fort. Später, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen, und so weiter. Das ist ein mega eindrücklicher Psalm. Ich lese den Psalm vor und nachher lasse ich ein uraltes Lied. Das darf man als Eis auf Pastor nicht sagen, dass man so alte Lieder lässt. Sonst versuche ich mich irgendwelche konservative Kirchenverbände noch abzuwerben. Ja, genau. Und das heisst, reinige mein Herz. Kennt ihr das Lied noch? Vielleicht ein paar, ein bisschen älter. Ich noch so, reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Genau, Ulrich Brian Dirksen. Und ich war dann die hochdeutsche Variante. Genau, und das ist so mein Ritual, wo ich sage, hey, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, ich habe versagt. Aber das bricht mich nicht. Sondern ich bleibe siegreich. Ich ziehe den Panzer, den Brustpanzer von der Gerechtigkeit an. Und Gott beschützt mein Herz. Also du merkst, die Waffen haben Kraft. Der Gürtel, der die ganze Rüstung zusammenhält, das ist der Gürtel der Wahrheit. Und dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann das Nächste. Und beschut, das ist wirklich ein altes Wort, an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Kommen wir nochmal das Bild von der Waffenrüstung. Das hat mich wirklich fast am meisten überrascht. Sie haben ja nicht mega gute Stiefel an. Also ich habe mehrere Seiten besucht. Es ist wirklich überall so. Römische Soldaten haben einfach die Schuhe mit den Bändeln, die sie anziehen. Viele sind barfuß gelaufen. Die Soldaten haben gute Schuhe gehabt, wo sie einfach bequem können laufen. Und der Paulus sagt, das ist die nächste Waffe. Legt die Schuhe an und verkündet das Evangelium von Jesus. Vielleicht fragst du dich, was nützt denn mir das, wenn ich so in einer Zeit bin von Angriff, wenn ich in einer Zeit bin von Verzweiflung, wenn ich in einer Zeit bin von einer inneren Not, was nützt mir denn das, wenn ich anderen von Jesus erzähle? Das ist einer von deinen grössten Schützen. Wenn du anderen von Jesus erzählst, vergisst du deine Probleme, du schaust weg von dir, du hast Freude, weil du merkst, da tut sich etwas. Wir haben letzten Donnerstag das Kinderfest hier gehabt. Unsere bessere Alternative zu Halloween. Es wird jedes Jahr grösser. Es waren 100 Leute da. 60 Kinder, 40 Erwachsene. Von unserer Nachbarschaft sind 2 Familien mitgekommen. Sie sind schon mehrfach mitgekommen. Das ist für sie schon fast Standard, dass sie hier kommen. Und wir erzählen ja den Kindern die Geschichte von Jesus und so weiter. Und es macht einfach Freude. Und mein guter Freund Marc Siegrist hat die eine Familie noch richtig schön bearbeitet, ins Herbstcamp mitzukommen. Das ist immer gut, oder, in der Kirche. Sonst musst du es alleine machen. Aber dann kannst du, Marc, du kannst das besser als ich, oder? Ich habe nichts gesagt, er hat das einfach selber übernommen, natürlich. Aber du merkst, es macht einfach Freude, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben, die Hoffnung. Und wenn wir das machen, das ist eine Waffe. Das schützt uns vor so viel Anklage und vor so viel um sich selber drüllen. Und dann gehen wir weiter. Jetzt sind wir schon im Vers 16, kannst du den mal bringen, Epheser 6, Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Kannst du noch ein Bild zeigen vom Soldat? Du merkst, die Römer, die haben ja ein riesiges Schild gehabt. Das sind nicht die kleinen Schilder gewesen, das sind schon fast mannshoch, nicht ganz, aber schon recht hohe Schilder gewesen. Und wir haben also 2 Arten von Pfeilen in der Kriegsführung zu dieser Zeit. Wir haben die Pfeile, die wir geschossen haben, ohne Feuer. Die haben natürlich das Ziel gehabt, einfach irgendjemanden direkt umzubringen. Oder man hat sie mit Feuer, die hast dann vielleicht irgendwo über den Stadtmauer geschossen und gehofft, dass irgendein Strohdach triffst, das dann anfängt zu brennen. Oder? Und was auch immer für ein Pfeil kommt, der Paulus beschreibt hier ein Pfeil mit Feuer, das Schild vom Glauben haben wir an, dass die Feurigen Pfeil auslöschen. Und es heisst im Griechischen wirklich nicht einfach am Boden prallen und rumliegen, sondern komplett zerstört, ausgelöscht, ausgerottet werden. Der Glaube ist unsere Waffe. Was ist denn Glaube? Glauben ist Vertrauen. Das griechische Wort Pistis heisst Vertrauen. Ich vertraue Jesus. Ich weiss, er meint es gut, er hat einen guten Plan für mein Leben. Und wenn die Angriffe kommen, weiss ich, er gibt mir Kraft, er gibt mir alles, was ich brauche, damit ich widerstehen kann. Dann kommt die nächste Waffe. Und ich glaube, in der heutigen Zeit vielleicht eine der allerwichtigsten, das ist dann der Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Der Helm vom Heil, der Helm schützt unsere Gedanken. Du kennst dich genug gut und ich mich auch. Wir beide wissen, dass die meisten Kämpfe in unserem Kopf abgehen, in unseren Gedanken. In unseren Gedanken, da läuft so viel verrückt. Manchmal können wir sie besser kontrollieren, manchmal nicht. Und die unsichtbare Welt, auf jeden Fall die negative Seite, es gibt ja auch positive Seiten, Engel und so weiter. Das schauen wir nächsten Sonntag an. Das Thema vom nächsten Sonntag sind die Engel. Was sie mit uns tun. Aber die negative Seite, die kommt natürlich über unsere Gedanken. Manchmal ist es auch gar nicht direkt aus der unsichtbaren Welt. Es ist einfach auch wir selber, die uns Gedanken machen, zu allen möglichen vergleichen. Und das sind so die Kämpfe unserer Gedanken. Der Helm vom Heil, der schützt unsere Gedanken. Wenn heute Abend haben wir ja so den nächsten Step, den nächsten Schritt, den wir machen mit dem Sunday Night. Wir gehen hier in einen grossen Saal. Bis jetzt sind wir im kleineren Saal, im Generation Room. Aber heute Abend gehen wir dann in einen grossen Saal mit dem Sunday Night. Freuen wir uns. Wird sicher ganz eine coole Sache. Und wir haben ein Meeting gehabt mit dem Team. Und wir haben uns so gefragt, was nehmen wir für Themen? Nehmen wir eher Themen vom Morgen, dann haben wir morgen und Abend die gleichen Prediger. Das würde uns natürlich helfen, um wirklich qualitativ wahnsinnig hochstehende Predigten zu haben. Nein, einfach zu gute Prediger haben. Oder machen wir eigene Themen. Und wir haben gesagt, wir machen so eine Kombination, vielleicht Hälfte bis zwei Drittel Themen vom Morgen und ab und zu aber auch eine eigene Serie. Und dann haben wir uns gefragt, was ist die erste Serie, die wir machen wollen, die wir selber machen, den Januar, Februar. Und wir haben gemerkt, das absolut dominierende Thema in der Generation Z. Was ist das absolut dominierende Thema? Es ist auch ein mega Schlagwort geworden. Es ist Mental Health, also mentale Gesundheit. Das ist das, was immer kommt. Wir haben eine Generation von jungen Leuten, die mit mega battlen, die mega kämpft. Wir merken, die Jugendpsychiatrie steigen, die Probleme überall da und dort, weil Menschen nicht mehr mental gesund sind. Und wir haben gesagt, das würde unsere erste Serie sein. Wir möchten eine Serie über mentale Gesundheit. Unsere Gedanken müssen geschützt werden. Wenn du lernst, die Waffen zu nehmen, dann wirst du merken, dass du in diesem Spannungsfeld oder in dieser Schnittmenge zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, wie deine Gedanken immer mehr vom Geist Gottes gefüllt werden. Du wirst sehen, wie deine Gedanken immer mehr erneuert werden. Du wirst sehen, wie deine Gedanken immer mehr siegreich werden. Du wirst erleben, wie du immer mehr Herr von deinen Gedanken wirst, weil der Geist Gottes dich erfüllt. Das ist der Helm vom Heil. Es ist unsere Heilsgewissheit und es ist die Kraft, dass unsere Gedanken wirklich durchdrungen sein von der Liebe und von der Annahme von Gott. Ich meine, man kann jetzt über so ein Thema predigen. Ich kann dir jetzt eine Predigt machen und du kannst heimgehen, aber du kannst natürlich nicht mit einer Predigt den Lifestyle trainieren. Das wäre jetzt nicht realistisch zu sagen. Mit einer Predigt weißt du nachher, wie man die Waffe nimmt. Das werden wir auch mit dir zusammen lernen. Und ich möchte dir ein Angebot machen, das wir haben, nämlich das Heilige Geist-Wochenende, das immer am Ende des Entdecken-Gott-Kurs stattfindet, das wir aber öffnen für die ganze Kirche öffnen wollen. Und wir haben für das einen Clip von Jody.
Hallo, liebe Church Family. Ich habe das grosse Vorrecht, ich darf ein neues Gefäß vorstellen im ICF Zentralschweiz, und zwar das Heilige Geist-Wochenende. Wir werden vom 29. bis 30. November uns treffen im Hotel Eckstein für ein unvergessliches Wochenende, wo wir uns einfach wieder ausstrecken nach der Präsenz vom Heiligen Geist. Wir werden Teachings hören über die Wiedergeburt, Geistestaufe, verschiedene Arten von Geistesfüllungen, Geistesgaben, Freisetzung usw. Wir werden prophetisch dienen, kraftvolle Teachings haben, Worship-Zeiten, Gebetszeiten und mit einer Sehnsucht, und zwar Gott zu begegnen. Ich mag mich erinnern an eine junge Frau, die beim ersten Entdecken-Gott-Kurs Heilige Geist-Wochenende dabei war. Und sie hat sich einfach gewünscht, einmal so begegnet zu haben mit Gott. Und genau das ist ihr passiert. Unter Tränen ist sie auf ihren Knien und hat einfach einen Moment gehabt mit Jesus. Und für das gehen wir. Im Psalm 42 heisst es, das Tiefe von unserem Herzen ruft die Tiefe von seinem Herzen zu. Und dort werden die Sachen freigesetzt. Ich wünsche mir so fest, wenn du das willst, mich mit mir zusammen uns einfach nach dem Gott ausstrecken. Alle Informationen, die du brauchst, siehst du in der App oder du darfst persönlich auf mich zukommen. Schön, wenn du dabei bist.
Yes, hey, was für ein Angebot, Freitagabend und Samstag, Ende November, wo du einfach lernen mit diesen Waffen zu kämpfen, damit du wirklich siegreich sein kannst in dieser Schnittmenge von sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich möchte hier den letzten Vers bringen, Ben kann vorkommen, wir gehen nachher noch rein in den zweiten Teil des Worship. Der Abschluss, den der Paulus bringt, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Die ganze Waffenrüstung ist umgeben von Versen über das Gebet am Anfang und am Schluss. Wo der Paulus sagt, Freunde, etwas müssen wir einfach lernen. Wir müssen lernen, anhaltend zu sein im Beten. Wir haben immer am Mittwoch früh gebeten, um 6 Uhr am Morgen. Und am Dienstag stelle ich dann den Wecker früher, wie sonst, nämlich auf die 5:10. So 10:05 stelle ich den Wecker. Ich weiss, ich muss ein bisschen früher auf als sonst, weil er dann am Mittwoch früh gebeten ist. Und genau in dieser Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch habe ich mega schlecht geschlafen. Es ist leider so, manchmal habe ich Schlafprobleme, dann geht es wieder monatelang gut, dann kommen die wieder. Und es war genau wieder so eine Nacht, wo ich einfach nicht schlafen konnte. Und dann irgendwann am Morgen um 3 Uhr, ehrlich gesagt, als ich gemerkt habe, dass ich langsam schlafen kann, habe ich gedacht, gut, ich gehe nicht ins Frühgebet, ich schlafe ein bisschen länger, dass ich ein bisschen erholter noch bin, weil ich wusste, ich habe einen langen Tag vor mir. Dann bin ich eingeschlafen und dann verwache ich. Ich schaue auf mein Handy 5:10. Ohne Wecker gestellt. Auf die Sekunde. Dann habe ich gedacht, okay. Ich habe mich so aus dem Bett rausgekrabbt, bin geduschen, habe meinen morgen geliebten Schwarztee getrunken mit extra viel Zucker und bin dann hierher gekommen, 5:55 da gestanden, ready fürs frühe Gebet. Hey, und diese Stunde hat mir so gut getan. Hey, das hat so viel mehr gebracht, als ich ein bisschen länger schlafen. Müde war ich eh. Am Abend darauf habe ich dann nachher super geschlafen und auch jetzt am Wochenende wieder. Aber das hat mich so gestärkt. Das war so viel mehr wert, als jetzt die paar Minuten, oder die 3/4 Stunde, eine Stunde noch länger zu schlafen an dem Morgen. Einfach zu gehen und mit ein paar Freunden von der Kirche zusammen zu beten. Und das ist etwas, was wir unbedingt auch immer wieder lernen müssen. Wirklich anhaltend sein und treu im Gebet. Das ist auch eine von diesen Waffen. Und wir haben auch Ende November noch die Gebetsnacht, wo wir das einfach auch miteinander immer wieder lernen, immer wieder trainieren können. Mir ist es einfach heute wichtig, dir einfach auch ein paar Waffen zu geben, dass es nicht einfach nur eine theoretische Predigt ist oder besser gesagt ein paar Tools, sondern wirklich auch ein paar Bereiche, wo du das wirklich kannst lernen. Meine Frage an dich ist, bevor wir dann reingehen in den zweiten Teil des Worship, wo bist du in dem Spannungsfeld von sichtbarer und unsichtbarer Welt herausgefordert? Wo merkst du, dass du kämpfst? Wo merkst du, dass du Herausforderungen hast? Und wo willst du sagen, und ich ergreife ganz neu die Waffe von Gott? Möchtest du wie ich einen waffenlosen Dienst machen? Für mich hat es gestimmt, aber es ist im übertragenen Sinn eben nicht. Oder? Im übertragenen Sinn willst du ein waffenloser Christ sein, der einfach mit sich geschehen lässt und irgendwie mehr schlecht als recht überlebt. Oder willst du wirklich einer sein, der wirklich die Waffen ergreift und mit diesen Waffen anfängt zu kämpfen? Und komm, ich möchte doch noch beten, wir stehen doch miteinander auf. Du darfst mega gerne einfach die Herausforderung, dass wir dir vielleicht gerade durch den Kopf geht, Gott anlegen und wir beten, dass er uns ganz neu lernt, wirklich die Waffe Gottes zu ergreifen. Herr Vater im Himmel, du siehst, wo wir in unserem Leben herausgefordert sind. Du siehst, wie wir oft in dieser Schnittmenge sind zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und Jesus, du siehst vor allem auch, wo wir irgendwo angefangen haben, einen waffenlosen Dienst zu machen. Wo wir die Waffen nicht ergreifen, die du eigentlich für uns bereit gemacht hast. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Helm vom Heil, der Stiefel der Bereitschaft, das Schild vom Glauben und das Schwert vom Geist, das Wort Gottes, wo wir auch ein Land nehmen für dich. Wir bitten dich, dass du uns lernst, die Waffen neu zu tragen. Wir bitten dich, dass du uns lernst, die Waffen neu zu benutzen, damit wir einfach siegreich sein dürfen in den Kämpfen unserem Leben. Und dass wir Menschen dürfen sein, die Hoffnung verbreiten. Dass wir Menschen dürfen sein, die mit der Freude an Jesus ihre Stärke durchs Leben gehen. Amen.